Seid gegrüßt, liebe Actionfreunde, und herzlich willkommen zu Fratzengeballer, der Podcast für all die Schneenassen dort draußen, die vor lauter MTV und Actionfilmen schon mal vergessen, auf den Nachrichtensender zu schalten. Ich bin euer Lieblingskletter-Azubi Sergei, an meiner Seite der Mountain Ranger Dominik.
Hallo zusammen.
Hast du deinen Rucksack gut gepackt den heutigen Aufstieg?
Ich war ja früher fast wie ein Pfadfinder, deswegen kannte ich sicher auch das noch irgendwie.
Das würde, glaube ich, echt gut stehen, diese grüne Pfadfinder-Uniform. Du bist ja unser Last Boy Scout.
Kannst du bitte deine sexuellen Fantasien weglassen? Danke.
Du hast erst so gedacht.
Ja, genau.
Ja, und nach unserem letzten Ausflug in sehr exotische Gefilde der japanischen Animationskunst kehren wir jetzt wieder zur gewohnten Normalität zurück, zur echten Action, zu echtem Schmutz, zu echten Muskeln und zu echtem Schweiß. Wir haben November, der November geht los, die kalte Zeit geht los und deswegen haben wir uns entsprechend einen schön frostig-kalten, akrophobischen Action-Klassiker herausgekramt, den wir heute besprechen werden. Das tun wir gleich, doch aus aktuellem Traueranlass müssen wir mal kurz eine Tangente schlagen zu einer verstorbenen Legende.
Oh ja.
Es ist am Samstag, 31. Oktober, ist der gute, legendäre Sir Sean Connery von uns gegangen. Er ist 90 Jahre alt geworden und damit ist er offenbar, man hat mehr Details nicht gelesen, als dass er einfach verstorben ist. Ist einfach, ist jetzt gut.
Ich habe heute noch gelesen, er ist auf seinem Heim auf den Bahamas, glaube ich, verstorben. Du hast von ihm in den letzten Jahren auch nicht mehr viel mitbekommen. War halt schon ein alter Mann. Seine Nichte war es, glaube ich, die Saskia Connery. Die hat auf Instagram immer wieder Bild von ihm gepostet und man hat schon gesehen, er ist alt geworden, hat aber immer noch seinen spitzbübischen Charme behalten und das war ein ganz, ganz großer der Filmwelt, der gegangen ist und privat können wir da nichts sagen über ihn, nicht viel, ich bin da auch kein großer Profi in Sachen John Connery, aber das war der Urbond. War aber noch viel mehr als das, aber auch noch Captain Ramius im Jagd auf Roter Oktober.
Er war auch dieser Borat-Anzug tragende Typ in Sardos.
Stimmt, ja.
Da hat er so einen sehr seltsamen Anzug getragen.
Dieses rote Ding, sehr genau, stimmt. Das war nicht so seine
Liste. Den habe ich noch auf meiner Liste. Den muss ich noch unbedingt sehen.
Nee, und natürlich nicht vergessen, das Actionbrett The Rock hat er noch gedreht. Er hat der Name der Rose hieß er, glaube ich, diesen wunderbaren Mittelalter-Krimi-Produktion. Super.
Ja, dieser Kloster-Krimi, Detektivfilm im Kloster.
Der
ist auch schön.
Ja, dann war noch Entrapment gab's noch und seine Karriere hat ja dann mal geendet.
Oh ja, verlockende Falle mit dem vielleicht rundesten Arsch, den man jemals in einem Film gesehen hat.
Jean-Claude Van Damme. Nein, das war nicht Catherine Zeta-Jones.
Es gibt ja ein, Van Damme hat erst heute ein Bild gepostet von ihm und Sean Connery.
Ja, ich hab's
beiden
gesehen,
gemeinsam in die Kamera grinsen.
Ja, ich hab's gesehen. Nee, ja, trauriger Tag war das und deswegen widmen wir diese Folge wohl Sir Sean Connery.
Ein Stück weit auch Sean Connery.
Der Mann, der das Brusthaar verkörpert hat wie kein zweiter.
Und es wirkte sexy.
Ja.
Sexy Brusthaare.
Absolut. Das hat mich sehr inspiriert.
Ich muss ja, nicht lustigerweise, ist ein bisschen pietätslos, aber kurioserweise, wie es der Zufall so möchte, habe ich erst am Freitag einen Sean Connery-Film gesehen. Weil ich mit meinem guten Kumpel, dem Felix, wenn ich bei ihm bin, wir holen Bond-Filme nach, weil ich nämlich erhebliche Bond-Lücken aufzuweisen habe. Beim letzten Mal haben wir noch, das ist ein paar Monate her, Der Mann mit dem goldenen Colt gesehen, mit Roger Moore. Und da haben wir schon die Frage gestellt, Moment einmal, Roger Moore ist schon tot, ne? Aber Sean Connery lebt noch. Zu dem Zeitpunkt haben wir uns da schon drüber unterhalten, dass Connery noch lebt. im Gegensatz zu Moore. Und dann haben wir eben am Freitag, den Film kannte ich auch noch nicht, Goldfinger geguckt.
Alter,
mal nachholen.
Du hast noch nie Goldfinger gesehen.
Ich habe in den Alterszeiten, ich kenne natürlich diverse Szenen im Shinichita, wenn die O-Ton-Aufführungen präsentiert werden, wird immer diese Szene gezeigt, wo Connery an dem Brett hängt und dieser Laserstrahl droht ihn zu entzweien. Und ich, diese Szene kannte ich und ich kannte auch natürlich die Szene mit der Dame, die am Bett liegt, mit Gold verziert. Aber ansonsten kannte ich nichts von dem Film und ich wusste auch nie, wie die Szene ausgeht, in der Connery droht, vor dem Laserstrahl zerteilt zu werden. Das Einzige, was ich kenne, ist die Simpsons-Referenz,
ja, die das
parodiert haben, wo dieser James-Bond-Verschnitt eine Münze wirft in den Laserstrahl. Der Laserstrahl, den quasi aufgebrochen wird und diese aufgebrochene, die vier Laser, die sich aufbrechen, alle einzelnen Schellen, Befestigungen, an denen der James Bond hängt, aufschneidet und er sich befreien konnte. Ich habe tatsächlich so etwas erwartet in dem eigentlichen Goldfinger. Ist nicht passiert, er hat sich einfach rausgewindet mit Wort und Charme.
Ja, ja.
Und war ein schöner Film, muss ich sagen, auch wenn ich ihn zum ersten Mal im Jahr 2020 gesehen habe, war ein schöner Film. Hat hier und da ein paar kleine, ein bisschen antiquiert, aber Sean Connery ist einfach eine Wucht. Und, aber auch wichtig, eine Szene, bei der man wirklich das Alter des Filmes anmerkt, ganz am Anfang, wo dieser Geheimagent, dieser Auftraggeber Felix zu ihm kommt und sagt, ey, James, wir müssen mal kurz reden. Und James hat eben gerade noch mit einer Dame rumgeschäkert. Er hat dann die Dame mit so einem Klaps auf den Hintern so charmant davongeschickt, meint so, ja, geh mal, Männergespräch jetzt.
Und warum ist das jetzt veraltet? Doch, machen wir das nicht mehr.
Ja, heute würde man sie wahrscheinlich wegstoßen. Keine Ahnung, was würde man heute...
Sergej, es gibt eine wunderbare App, die Reface-App. Da kannst du Gesichter von Bildern von deinem Handy auf die Köpfe draufmorphen und genau diese Szene konnte ich machen und habe dann mich auf Sean Connery und der Kopf meiner Freundin auf die junge Dame gepackt und ja. Ich glaube, sie fand es nicht so lustig. Unverständlich.
Nee. Aber sie hat ein bisschen doch gelacht, oder?
Vielleicht schicke ich es dir.
Einem Grinsen konnte man sich nicht entledigen.
Natürlich nicht.
Ansonsten noch ein paar nett zu erwähnende Rollen sind aus meiner Sicht hier, es gibt den originalen Mord im Orient Express, da hat er auch eine Rolle.
Ach, stimmt, ja, genau.
Ja, vor 2-3 Jahren kam, glaube ich, ein Remake, das habe ich nicht gesehen. Ich gucke mir in solchen Fällen immer eher das Original lieber
gefallen,
an.
Hat mir nicht gefallen, das Remake, nee.
Und damit möchte ich sagen, Ruhe im Frieden, aber ich werde mir noch weiterhin alle anderen James Bond Filme mit Sean Connery ansehen, die ich noch nicht gesehen habe. Das wird ein Spaß. Jetzt erst recht.
Bitte never say never again. Sag niemals nie, nicht vergessen. Das ist ein inoffizieller Bond. Der kam als Konkurrenz zu Octopus gleichzeitig ins Kino.
Ich weiß, dass da noch so ein inoffizieller Bond war. Ich glaube, den hatte ich sogar mal auf VHS. Mein Vater hat irgendwie einen ganzen Karton voll VHS mitgenommen und da waren Titel drauf, wie zum Beispiel Dr. No und Sag niemals nie. Das sind nur Titel, die habe ich irgendwie nie gesehen, weil sie mich vom Titel her nicht angesprochen haben. Ich habe eher die Filme geguckt, wo auch ein Cover war und das reißerischer Klang.
Natürlich.
Und sehr geil. Dazu kommen wir dann auch gleich zu unserem Hauptfilm.
Das Serge so, funktioniert also, halt durch Marketing.
Ja, ich bin ein sehr visueller Mensch. Ich kann kaum lesen, aber ich kann farbenprächtige Bilder erkennen.
Sehr schön, sehr schön.
So, Sean Connery möge in Frieden ruhen. Wir kommen gleich zu unserem Hauptthema. Vorher gibt es noch ein kleines Quiz.
Yes.
Ich halte es ganz kurz. Diesmal gibt es ja was sehr Artverwandtes, etwas, das, glaube ich, jeder Actionfilm-Fan gesehen hat. Und ich biete dir in diesem Falle wieder ein Zitat. Ein Zitat aus der deutschen Übersetzung, aus der deutschen Synchro.
Ja.
Halte ich fest. Sie sind zwar nicht der Cleverste, aber dafür haben sie ein paar mächtig große, haarige Eier.
Oh. Also ich kenne das Zitat, ich kenne es. Aber, oh Gott.
Das sind doch die besten Filmquiz.
Ja, ja.
Wenn man etwas kennt.
Ich kenne das. Okay.
Ich werde dich gegen Ende zufüttern, nachdem wir Cliffhanger besprochen haben werden.
Ja. Okay.
Cliffhanger. Der nur die Starken überleben. Das ist quasi Stallones Beitrag zum damals sehr stark florierenden Die Hard Subgenres. Wie ist deine Geschichte mit dem Film?
spät gesehen. Das war einer der... Ja,
was heißt spät?
Ja, nach 2000 auf jeden Fall. Da war da, muss auch mal irgendwo im Free TV mal gesehen, muss den gesehen haben. Und naja, ich weiß gar nicht, das ist noch witzig, ich habe zu diesem Film irgendwie gar keine richtige Beziehung. Das ist so ein Problem, vielleicht weil ich ihn spät gesehen habe und nicht diese Jugend, diese verklärten Jugenderinnerungen dran habe. Aber da ich will jetzt noch nicht sagen, wie mir der Film gefällt oder nicht, deswegen bin ich jetzt ganz vorsichtig. Sehr eindrucksvolles Teil. Stallone, der damals aus einer Phase kam, wo man nicht so ganz wusste, ist der schon durch oder kommt da noch was? Da hat er zuvor diesen verzweifelten Versuch gehabt, ins Comedy-Fach zu wechseln. Das ist ja...
Stopp oder meine Mami schießt.
Das war doch der bessere der beiden, denn der andere, Oscar, fand ich grandios schlecht. Also das ist so ein Theaterstück, das auf Film gebrannt wurde und das kannst du dir nicht an... Also ich kann mir den Film nicht anschauen, ich finde den zu dumm. Das ist ein richtig dummer Film und da war man nicht ganz sicher. Und zuvor war auch noch Rocky 5 relativ gefloppt. Jetzt bin ich nicht mehr sicher, ob der gefloppt ist finanziell oder nur von den Kritiken her, aber Stallone hatte effektiv ein Riesenproblem. Seine Karriere in den 90ern hat noch nicht zu florieren angefangen und er brauchte dringend einen Hit. Und wie halt Stallone so ist, wenn du mal auf die Fresse bekommst, dann steht der Mann immer wieder auf und macht so lange weiter, bis er einen Hit hat. Und das hat er auch diesmal wieder geschafft. Also
der konnte sich gut retten und neu definieren.
Ja, absolut. Soll
nicht vergessen, er hat ja noch im selben Jahr, ich weiß nicht, ob es davor oder danach kam noch Demolition Man.
Ja.
Der auch...
Ja. Im gleichen Jahr, glaube ich, im gleichen Jahr. Also,
ja, 93. Wir reden von einem Film aus dem Jahre 1993.
Stell dir mal vor, Sergei, du kannst 1993, konntest noch ins Kino gehen und du konntest zwei solche Filme anschauen. Demolition Man und Cliffhanger. Was für ein Traum.
Du konntest nur glücklich sein.
Toll. Ich glaube, mein erster Stallone im Kino, das war Daylight, 3 Jahre später.
Oh, Daylight. Ja. Nee, den habe ich, glaube ich, im Fernsehen, auf Video gesehen.
Und danach dauerte es weitere 10 Jahre, bis ich Stallone wieder im Kino sehen konnte. Das ist nämlich 2006 gewesen mit Rocky Balboa. Genau. Ja, schöne Zeiten.
Du bist in jeden Seagal-Film gegangen, aber hast dann Stallone hier und da ein bisschen...
Nee, überhaupt nicht. Ich habe nur ein Seagal im Kino gesehen, das war Exit Wounds. Für die anderen, die liefen ja schon gar nicht mehr, als ich Seagal entdeckt habe. Nee.
Ah, okay. Seagal hast du wann entdeckt?
1996 etwa, mit der 13, 14 Jahren oder so. Und dann kam schon nichts mehr im Kino mit Seagal, da war schon fertig.
Okay, ich bin ja da ein bisschen jünger unterwegs gewesen. Ich habe ja schon erwähnt, hier Geballte Ladung war irgendwie ein Kindergartenfilm von mir. Und Cliffhanger ist auch einer von diesen Filmen, die meine Kindheit geprägt haben, möchte ich mal meinen. Da war es so, ich muss ja sagen, ich war ja schon immer mehr im Schwarzenegger-Lager. Den hatte ich halt als erstes auf dem Schirm, da habe ich als erstes Filme von ihm gesehen und entsprechend habe ich mich erstmal für Filme von ihm interessiert. Ich glaube, mein erster Stallone, den ich unbewusst gesehen habe, war entweder Rocky IV oder Demolition Man. Einer von den beiden, den habe ich mal auch so nebenbei geguckt, weil irgendwie die großen Cousins den haben laufen lassen. Aber der erste Film, den ich richtig gesuchtet habe von Stallone, war eben Cliffhanger.
Ah, echt? Okay,
das war, witzig. Ja, da war ich bei meinem Onkel und habe ich eben seine große VHS-Truhe geguckt, das war so eine schöne riesen Schublade, die du aufmachst und dann kommen dir so lauter VHS-Labels entgegen, wobei das waren alles so Aufzeichnungen vom Fernsehen, du hast quasi nur den Titel gesehen und ich weiß gar nicht, wie ich da rangekommen bin, ich wollte Total Recall sehen und er hat mir Total Recall empfohlen als Schwarzenegger-Film.
Mhm. Okay, mein Onkel,
den 10-jährigen Buben.
Sehr gut, das ist verantwortungsvoller Onkel, das wollte ich auch haben.
Ne, sag mal, die ganzen Sowjet-Onkels und Papas, die sehen das alles ein bisschen entspannter.
Ah, stimmt, ich vergesse immer, du hast ja einen usbekischen Background.
Ja, genau.
Sehr schön.
Kann ich auch mal die Geschichte erzählen. Mein Vater, der noch damals in Usbekistan, hat sich gedacht, ich muss heute einen Familienabend machen, irgendwie wir schon brauchen einen Film für die ganze Familie. Er leitet sich extra einen Videorekorder aus, was sauteuer ist, und holt sich einen tollen, schönen amerikanischen Film für die ganze Familie, Tanz der Teufel 2. Und das Und das war dann meine erste Begegnung mit dem Unterhaltungsmedium Film an sich, Tanz der Teufel 2.
Toll!
Ich kann mich an Tage erinnern, wo ich vom Kindergarten zurückkam, in meinem Zimmer die Videorekorder reinschmeiß, die Bugs Bunny die VHS zur Seite lege, um die Tanz der Teufel VHS rauszunehmen, um sie reinzustecken, um mir mal den Film wieder reinzupfeifen. So sah meine Kindheit aus. Das erklärt vielleicht einiges.
Das erklärt definitiv einiges. Ich finde das super. Tolle Story. Das gibt's heute nicht mehr.
Ich kann es gleich sagen, ich werde es bei meinem Sohn auch ein bisschen zahmer handhaben. Man muss ja nicht die gleiche Kindheit dem Kind aufdrehen. Ne?
Ja. So.
Egal, jedenfalls war auf dieser VHS war eben Total Recall drauf, für den ich mich primär interessiert habe, aber eben, wie es sich für so eine VHS gehört, die muss ja befüllt werden. Im Anschluss war da eben Cliffhanger drauf. Und ich habe natürlich dann beide weggeguckt und fand beide geil. Und Cliffhanger ist eben einer dieser Filme, die habe ich dann, wie andere, die ich auf VHS hatte, habe ich immer wieder nach der Schule reingeworfen und durchgeguckt. Und irgendwann habe ich auch angefangen, meine Klassenkollegen, meine Klassenkameraden mit einzuladen und das auch dann zu gucken, heimlich, weil zu Hause durften die sowas nicht gucken. Und bei mir ging das halt irgendwie. Und da haben wir bei mir eben Total Recall, Terminator und eben Cliffhanger hier geguckt. Und dadurch habe ich Cliffhanger ziemlich auswendig gelernt, möchte ich fast sagen. Auswendig gelernt, wohlgemerkt in einer gekürzten Fassung. Das war eine ekelhaft gekürzte Fassung, aber es hat trotzdem nichts an der Faszination des Bergsteigens und der Action, die du noch sehen konntest, geändert. Und es hat erst lange gedauert, ich glaube, ich weiß nicht, wann war das, vor 10 Jahren, 15 Jahren, als ich mir erst die ungekürzte DVD besorgt habe und dann den Film auch endlich mal in voller Pracht abgeben können. Das ist so meine Geschichte mit dem Film.
Toll. Ich habe übrigens früher auch, also ja, in den 90ern, als ich noch ein Kind war, habe versucht, leere VHS-Kassetten zu besorgen, wo ich nur konnte, und habe dann jetzt aus den TV-Guides, also in der Schweiz, wie hieß das noch, das Tele irgendwas Magazin und sonst, ich habe immer die Beschreibung des Films ausgeschnitten und vorne aufs Cover gepackt, dann die Kassette gedruckt, weißt du, habe ich mir Mühe gegeben, habe ein Word-File gehabt, habe ich schön geschrieben, Demolition Man, Klammer, Sylvester Stallone, Wesley Snipes, Klammer zu, Dauer 89 Minuten, keine Ahnung was, und habe es ausgedruckt.
Mit Word-Art.
Ja, natürlich, war wichtig.
Ey, und das ist so geil.
Es waren tolle Zeiten.
Du musstest für jeden Film, für jeden Titel musstest du die perfekte Word-Art finden.
Absolut.
Das heißt, wenn du so einen Film wie Cliffhanger hast, dann dürfen nicht Farben wie Rot oder sowas dominieren. Dann brauchst du irgendwie was Kühles, Kaltes und Dreckiges. So, und bei Total Recall wiederum, da muss irgendwie was Rotes und was futuristisch Wirkendes rein. Also ich habe mir wahnsinnigen Spaß daraus gemacht, die perfekte Word-Art für jeden Titel, jede Buchstabenkombination zu finden.
Und heute hast du Netflix. Ist das nicht ein schönes Leben?
Ja, da wird alles einfach weiß geschrieben.
Das ist doch scheiße.
Das ist einfach scheiße. Das geht nicht. Ich habe bei TV-Zeit Schriften, die habe ich nicht ausgeschnitten, aber ich habe die verdammt nochmal auswendig gelernt.
Okay, das ist krank.
Ich wusste schon als junges Kind wusste ich schon, dass der City High mit Schwarzenegger Raw Deal im Englischen heißt.
Ja.
Das habe ich mir einfach gemerkt, diese kleine graue Infobox
mit dem Spielfilm.
Den Scheiß habe ich mir angelesen. Und auch die Fazitboxen fand ich immer toll. Ich kann mich noch erinnern, das Fazit zu Rambo 3, der hat einen Daumen zur Seite bekommen in der TV-Spielfilm. Das Fazit war, was ist das, Rambo? Was tut er? Ballern.
Ja, fertig. Reicht, mehr brauchst du nicht. Super.
Schön fand ich auch. Lange Zeit hat Schwarzeneggers Running Man immer einen Daumen nach oben bekommen.
Okay.
Und es war immer die gleiche Fazitbox mit dem stand drauf, kein Juwel, aber ein Muss für jeden Arnold-Fan. Daumen nach oben. Irgendwann, das habe ich mir gemerkt, irgendwann hat der Film einen Daumen zur Seite bekommen. Also er ist schlechter geworden bei der TV-Spielfilmredaktion.
Schlechter, mein Gott.
Ja, und dann stand da in der Fazitbox, nicht gerade ein Juwel, nur was für Arnold-Fans.
Ach hey.
Oh Mann, ich bin so geschädigt.
Cliffhanger.
So, Cliffhanger, 65 Millionen Dollar Budget.
Ja. Hat er.
Und unter der Regie von Randy Harlin.
Jo.
War das für dich vorher, nachher ein Begriff, der Mann?
Als ich den zum ersten Mal gesehen habe, war mir Regisseure noch ziemlich egal. Heute natürlich nicht mehr. Natürlich, Stirb langsam 2 steht für mich noch eine Stufe drüber. Ich finde den einfach klasse. Soll ich sagen, Randy Harlin hat in den letzten Jahren, der hat auch ein bisschen an Drive verloren, oder? Speziell nachdem er Driven gemacht hat, hat er wirklich schon Drive verloren. Da hat ja mit Stallone später nochmals gearbeitet.
Und Driven, der hat sich verdriven.
Hat er noch Deep Blue Sea gemacht, ein richtiger Unterwasser-Trasher.
Den ich bis heute nicht gesehen habe.
Ich habe ihn sogar im Kino gesehen und das ist einfach so ein, Partyfilm mit Alkohol und da geht das super, glaube ich, aber.
Ich kann mich an den Kinotrailer erinnern. Ich glaube, ich wollte den auch sehen, aber war irgendwie zu jung oder zu doof ins Kino zu kommen.
Nee, du warst nicht zu doof. Der Film war zu doof, Sergej. Das, deswegen.
Und da ich kenne die Szene mit Samuel L. Jackson.
Ja, natürlich.
Legendäre.
Hat auch der Long Kiss Goodnight gemacht. Ein, vielleicht unterschätzt.
Bisschen untergegangener Action-Geheimtipp, ja. In Anführungsstrichen? Fragezeichen?
Wir könnten den ja mal besprechen vielleicht.
Auf jeden Fall, das wäre so ein Kandidat.
So für Weihnachten gesehen, vielleicht, wir können den zum Weihnachten
kreieren. Man muss es zusammenfassen, sowohl in Long Kiss Goodnight, als auch in Stirb langsam 2, als auch hier in Cliffhanger, die Filme verbindet eines, nämlich richtig fette, satte Explosion. Also da explodieren Flugzeuge und ich liebe diese Feuerbälle. Irgendwie konnte es Randy Harlan besser als andere.
Ich weiß nicht warum. Das hat was, ja. Auch Stirb langsam 2. Ja. Wenn man es in die Luft fliegt, dann fliegt es richtig. Und vor allem damals, das war das Schöne an dieser Zeit, damals sind Dinge noch wirklich explodiert. Man hat versucht, mit Pyrotechnik irgendwas zu machen. Heute sind es Computereffekte, aber damals, da hat es noch gebrannt. Das war schön.
Weitere Filme von Randy Harlan werden noch hier ein Frühwerk, den habe ich erst zufällig erst neulich gesehen, zur Halloween-Zeit, Nightmare on Elm Street 4.
Okay.
Da hast du auch gemerkt, dass ein Action-Regisseur dran ist, weil dann aus dem, der ursprüngliche Horror ist dann plötzlich irgendwelchen artistischen Flip-Flops und Saltos gewichen und fetten Martial-Arts-Kämpfen.
Okay.
Das hast du in Freddy Krueger 4.
Nicht gesehen.
Aber ist an sich, ja, kann man sich als Action-Fan auch angucken, ist eigentlich ansehbar, aber es hat nicht mehr so diesen Meisterwerk-Status wie der erste Teil. Und ansonsten haben wir von Randy Hall noch diesen Geheimtipp, auf den ich dich mal in unserer Sonnenbrillenfolge aufmerksam gemacht habe.
Ich weiß. Ford McFarlane.
Ford McFarlane. Nee, ohne Mac.
Wie komme ich auf Mac?
Schneid das raus. Es gibt bestimmt irgendeine Automarke, die auch irgendwo Mac
dafür. Ja, vielleicht, ich glaube, ein User auf Movie Pilot heißt, glaube ich, so, deswegen.
Ja, das hast du beim letzten Mal auch gemeint. Deine einzige Verbindung zu dem Titel ist ein Moviepilot.
Ich muss das kurz googeln. Ford McFarlane. Sonst habe ich irgendwas, sonst geht's. Ja. Denk, das ist, glaube ich, ein User, ja. Okay, ja.
Ja, ist weiterhin noch ein Tipp an dich. Kann man sich mal angucken.
Ja, ist notiert.
Und das war's jetzt noch. Ach, warte mal, wir haben noch hier die Piratenbraut, den ich mal im Fernsehen gesehen habe, der war auch stark gefloppt, aber war an sich, glaube ich, eigentlich ein sehr starker Piratenfilm.
Aber warte mal kurz, die Piratenbraut, das war doch der Film mit
Gina Davis, die auch in Long Kiss Goodnight.
Und hat nicht dieser Film, ich glaube, das habe ich mal bei uns den Kollegen beim Cine Entertainment Talk gehört, hat nicht die Piratenbraut, der hat so schlecht performt, dass der ein Filmstudio praktisch kaputt gemacht hat? Verwechsel ich da jetzt was?
Ich weiß jetzt nicht mehr, welches Filmstudio das war, aber auf jeden Fall hat die Piratenbraut das Genre.
Carolco vielleicht?
Wahrscheinlich, kann sein. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall war der Film so stark gefloppt, dass das Genre des Piratenfilmes auf Eis gelegt wurde in Hollywood, bis Fluch der Karibik kam.
Ja. Ich kann es gerade vorlesen aus Wikipedia. Piratenbraut, gigantischer finanzieller Misserfolg. Da war vor einer Weile im Guinness-Buch der Rekorde als größter kommerzieller Flop des Filmgeschäfts. Bei geschätzten Produktionskosten von 100 Millionen spielte der Streifen mit knapp 10 Millionen US-Dollar nur ungefähr 10% der Ausgaben ein. Durch diesen Flop ging das Produktionsunternehmen Carolco Pictures insolvenz. Krass.
Renny Harlin. Dabei hat Carolco Pictures uns Terminator 2 beschert.
Genau.
Und eben den hier, Cliffhanger.
Schon viel.
Der übrigens...
Darf ich dir gleich mal empfehlen, Scene Entertainment Talk, die hatten da eine Carolco-Folge. Vielleicht sogar eine Doppelfolge, weiß ich nicht mehr. Die haben wirklich Filmhistorie dieses Filmproduktionsunternehmens durchgekaut und das war ganz spannend mitzuhören.
Apropos Carolco, Cliffhanger ist ja auch ein Carolco-Film.
Yes.
Und apropos Guinness Buch der Rekorde, der Film Cliffhanger ist ja auch im Guinness Buch der Rekorde mit dem bis dato teuersten Stunt, der jemals gedreht wurde. $1 Million hat es gekostet, einen Stuntman zwischen zwei Flugzeugen an einer Zipline runterziehen zu lassen. Der es dann übrigens nicht geschafft hat, der ist dann runtergeflogen und musste sich mit dem Fallschirm retten.
Krass, ah, okay, krass. Das hab ich habe gewusst, dass, was er gekostet hat, aber nicht, dass er es nicht geschafft hat an der Zipline. Das ist krass, okay.
Ja. Wow. Aber vielleicht müssen wir kurz klären, wie es zu dieser Szene gekommen ist. Kurz zur Story. Wie ich schon sagte, wir haben hier einen Stipp-Langsam-Verschnitt, diesmal in den Bergen. Wir haben ein paar Gangster, die sich eben versuchen wollten, bei einem Geldtransport das Geld anzulachsen in ein anderes Flugzeug. Es kam zum Unfall, die Geldkoffer sind irgendwo in den Rocky Mountains verteilt worden und sie versuchen jetzt, haben jetzt einen Fake-Hilferuf rausgeschrien an die Bergwacht. Die Bergwacht, da ist eben der Hal Tucker, gespielt von Michael Rooker, der ist dann losgegangen, um diese vermeintlichen die Leute aus dieser Misslage zu befreien. Dabei wollen sie eigentlich nur diesen Bergführer nutzen, damit er sie durch die Berge führt, damit sie ihre Koffer finden. Und nachher soll er natürlich umgebracht werden. Stallone ist dann auch noch zugegen, der eigentlich zugegen sein sollte, weil er hat nämlich ein bisschen Beef mit dem guten Hal. Er hat nämlich damals, kam es zu einem dramatischen Unfall, als er seine Freundin hat fallen lassen in die Tiefe, was er natürlich nicht wollte. Aber jetzt müssen sie natürlich gezwungenermaßen zusammenarbeiten, um gegen dieses Verbrecherpack zu bestehen. Und es entspinnt sich eben die klassische Stipp-Langsam-Formel. Ein einzelner Held, in dem Fall Sylvester Stallone, schleicht um die Berge herum und versucht, den Bösen irgendwie immer zuvorzukommen und ihn ein bisschen in die Parade zu pinkeln.
Ja, danke für die Zusammenfassung. Ich bin mit die Aussage, das ist ja der Usus, das ist ein Stirb-Langsam Rip-Off und ich sehe das gar nicht so.
Geht mir genauso. Ich habe jetzt das jetzt allgemein formuliert, wie er generell beworben wird. Ich habe auch meine Probleme mit dem Stirb-Langsam-Label. Wenn man es ganz stark abstrahiert, ja, du hast ein begrenztes Setting, in dem Bösewichte umherlungern und in dem eben der Held einsam wie ein Wolf umherlungert. Statt ein Hochhaus hast du halt eben die Berge. Aber das ist so weit.
Das ist schon mein Problem, Sergej. Das ist überhaupt nicht begrenzt. Also wenn du Stirb langsam nimmst oder Alarmstufe Rot, Sudden Death, you name it, das sind alles ganz enge Sets, wo du auf engstem Raum auch mit dem Feind agieren musst. Und das war für mich bei diesem Film überhaupt nicht so, dass du bist ja auf dem Berg. Stallone könnte jederzeit weg. Ganz klar, er könnte jederzeit weg. Er ist nicht wirklich, er ist gezwungen, seinem Freund zu helfen, ja, aber er könnte auch sofort verschwinden. Das ist so ein bisschen, keine Ahnung, und halt auch, dass es nicht, du hast du schaust den Film und du hast diese wunderbaren Aufnahmen der Rocky Mountains und du hast nicht das Gefühl, du bist irgendwie beengt irgendwo, musst dich verstecken, außer vielleicht in diesen paar Höhlenszenen, die es gibt, aber ich habe niemals beklemmende Stirb langsam, ich krieche jetzt mit John McClane durch einen Lüftungsschacht-Gefühl.
Das habe ich ja nicht. Dafür kriechst du mit Sylvester Stallone durch irgendwelche Höhlenspalten.
Ja, aber aber...
Und ganz ehrlich, John McClane könnte, wenn er es wirklich gewollt hätte, wenn er einfach ein Feigling gewesen wäre, hätte er auch probiert, aus dem ersten Stock irgendwie mit dem Stuhl die Glasscheibe zu zerschmettern und sich irgendwie runterzuseilen. Dann hätte er auch abhauen
können. John McClane hätte einfach warten können im 30. Stock, wo er war, und einfach nichts machen.
Stimmt. Ja. Aber man muss tätig werden. Ein Mann von Tat, der kann...
Ja, absolut.
Die erste Szene, also die Einführungsszene, die finde ich ja schon sehr, sehr stark. Und die war so stark, die ist auch ein bisschen popkulturell verhaftet gewesen, dass sie drei Jahre später von Jim Carrey in Ace Ventura 2 veräppelt wurde, wo dann
war das nur bei ihm?
Waschbär fallen gelassen wurde.
Ja. Ich dachte, hat sich auch noch Leslie Nielsen in Sehr Verdächtig auch noch gemacht?
Kann sein, weiß ich jetzt gar nicht.
Ich kann mich erinnern, dass er jemand über einer Klippe gehalten hat und sein T-Shirt ist aufgesprungen und er hat riesige Muskeln drunter gehabt. Das weiß ich, ich weiß nicht mehr. Vielleicht war es ein anderer Film, der da parodiert wurde, keine Ahnung.
Aber auf jeden Fall, diese Szene ist sehr stark gefilmt worden. Die hat auch bei mir bis heute noch, löst sie immer noch ein Gänsehautgefühl aus, weil das richtig eigentlich brutal ist, wie es zu diesem Unfall kommt. Mein Bruder hat mir erzählt, dass er hat sich mit seiner Frau den Film angeguckt und die Frau kannte den Film noch gar nicht, glaubte sie, bis es eben zu diesem Sturz kam. Dann ist dir schlagartig gekommen, dass sie diesen Film gesehen hat und durch diese Szene traumatisiert ist und genau durch diese Szene eine Höhenangst entwickelt hat.
Schön, was siehst du? Deswegen sind diese Filme gefährlich und sollten nur ab 18 gesehen werden. Heieiei. Ja. Nee, ich finde die Szene unerträglich. Im positiven Sinn unerträglich, halt weil es so perfide, so hart und langsames Sterben von der guten Sarah ist. Das ist ganz schlimm, die hält sich dann...
Aber ich denke mir, was hätte Stallone denn machen sollen? Ich meine, der hat sie jetzt da gehalten. Also ich glaube,
zu dem Moment kannst du gar nichts machen.
Ich meine, kein Mensch, kein Mann der Welt wäre jetzt doch kräftemäßig so in der Lage, so hängend mit einem Arm so eine, ich sag mal, eine 70-Kilo-Dame so einfach so hochzuziehen. Mit all der Ausrüstung, die sie da hat, also da musst du schon verdammt stark sein, das hinzubekommen. Das war eigentlich von vornherein so scheinbar verurteilt.
Ich habe mit der Szene zwei Probleme, aber auch nur, wenn ich jetzt drüber nachdenken will. Und dem Film zuliebe möchte ich es eigentlich gar nicht machen, aber wir besprechen ja den Film, deswegen mache ich es doch. Und zwar, der Hal, der war ja eigentlich verletzt, für ihn war der Hubschrauber gedacht, er hätte einfach wegfliegen müssen und Stallone hätte mit Sarah runterklettern können.
Ja.
Warum hat er das nicht gemacht? Nee, man muss sie über dieses riskante Manöver mit dem scheiß Seil, das war unnötig, war völlig unnötig.
Also, ich habe tatsächlich die Szene mal völlig anders interpretiert.
Okay.
Ich habe sie immer so interpretiert, dass das einfach um den Spaß ging. Die wollten, er sagt ja schon, jetzt mach dich bereit für die tollste Fahrt hier in dem Park. Ich dachte, es ging darum, die sind extra da hochgeklettert, weil sie eben dieses Erlebnis haben wollten mit der Zipline.
Das glaube ich nicht, denn Hal hat sich verletzt, sein Knie war kaputt, oder?
Ja, sein Knie war irgendwie kaputt, das war ein nettes kleines Detail, aber das vergesse ich immer schnell, weil ich immer denke, die wollten letztlich genau das machen, weil wie wären die dann sonst runtergekommen?
Ja, und das ist das erste Problem, was ich habe. Das zweite Problem war,
wie sich der Gurt löst.
Teil. So, nicht die Entwicklung des Hasses, den Hal auf Stallone hat. Denn es war ja offensichtlich, dass Stallone da gar nichts hat machen können.
Es war offensichtlich, ja. Und außerdem, er hat sein Bestes getan, er wollte nur helfen und es war klar, was hätte er sonst machen sollen. Und am Ende des Tages hat einfach die Handcreme von der guten Frau hat's dazu gebracht, dass sie aus dem Handschuh gerutscht ist.
Ja, ich würde dieses Produktionsunternehmen verklagen, ja. Nivea.
Ja. Also es ist schon klar, dass man jetzt irgendwie jetzt nicht Best Friends da sein kann, weil du hast einfach gesehen, wie er sie hat fallen lassen.
Warum kann man da nicht Best Friends sein? Er konnte ja nichts dafür.
Aber ich glaube, ich habe so eine Erfahrung nicht gemacht, aber ich kann mir vorstellen, dass man erstmal irgendwie verhalten ist und nicht mehr in der Lage ist, die Person, diesen Freund mit denselben Augen zu sehen.
Nein, aber der Hass, den er hatte, das war für mich, konnte ich ihm so... Ja, gut, man kann Michael Rooker praktisch alles abkaufen, das ist die andere Sache, aber ich fand es nicht natürlich, wie er sich ihm gegenüber verhalten hat.
Ja, aber... Fandest du es natürlich, wie sich dann gleichzeitig Stallone immer die Schuld dafür gegeben hat? Das ist ja so ein Paradetypus von Stallone, dass er immer die Schuld auf sich nimmt. Ich bin an allem schuld. Man kann niemand anders einen Vorwurf machen. Und ich habe mir gedacht, er meint es gut. Also es wird ja so ein ehrbarer Charakter präsentiert, der bereit ist, Konsequenzen zu ziehen und die Schuld auf sich zu nehmen. Aber ich habe ja kurz so gedacht in der Szene, wenn ich jetzt in der Innenstadt bin und ich sehe irgendeinen Auffahrunfall, dann gebe ich deswegen aus Konsequenz auch nicht gleich meinen Führerschein ab, weil ich die Schuld auf mich nehmen will.
Nee, es ist halt so, dass die Hauptfigur muss irgendein Trauma haben, welches sie überwinden muss. Und man hat Gabe Walker halt einfach dieses Trauma jetzt auf den Leib geschrieben, ganz einfach.
Das wurde dann wieder aufgefasst, er durfte ja später seine andere Freundin nochmal in einer ähnlichen Szene festhalten und die hat er dann erfolgreich hochhieven können.
Ja, stell dir vor, hätte noch eine zweite fallen lassen.
Das wäre ziemlich doof, aber nee. Ist ja nicht gut. Von der Dramaturgie des Films her hat man das schon
passt
gemacht. Reden wir mal kurz über die Schauspieler. Jo. Ich muss ja mal sagen, dadurch, dass das ein Film ist, der meine Kindheit dominiert hat, möchte ich fast schon sagen, neige ich dazu, sämtliche Nebendarsteller auf genau diesen Film immer zurückzuführen.
Ja.
Also egal wo mir John Lithgow begegnet, er wird für mich immer Eric Quaylen bleiben. Und egal wo mir Michael Rooker begegnet, er wird für mich einfach immer hier der Hal Tucker bleiben. Wobei ich vor einiger Zeit ich habe hier eine Paraderolle von Michael Rooker gesehen, das ist das Henry, der Portrait of a Serial Killer.
Ich habe den noch nicht gesehen.
Ende der 80er, denn der war schon ziemlich hart. Also das ist einer von den etwas deftigeren Horror-Mörderfilmen.
Nee, ich muss den noch sehen, das ist auf meiner Watchlist.
Ja. Aber da muss man sagen, ja, der Michael Rooker, der kann auch schon was.
Ja, ja.
Der wirkt immer ein bisschen einfältig, aber in dieser Rolle hat er das perfekt zu nutzen gewusst.
War auch in Walking Dead übrigens mit dabei, hat da...
Ja, genau, in der ersten Staffel. Genau. Der war derjenige, der mit dem Haken, der wurde dann irgendwie auf dem Hochhaus irgendwie festgekettet.
Kam auch später noch ein paar Mal vor. Kam gerade in Staffel 3 noch ein paar Mal vor.
Ja. Das war ich habe mitten Staffel 3 habe ich abgebrochen, mir ging es dann auf den Sack.
Okay.
Es ging mir auf die Nerven. Und gibt es sonst noch interessante Nebendarsteller?
Ja, es gibt
sicher noch... Können wir gleich mal über den Besten sprechen?
Es gibt noch zwei, die ich auf jeden Fall erwähnen muss. Und das ist zum einen Paul Winfield. Der hat im Film
hier natürlich
Walter Wright gespielt. So ein ganz toller
Darsteller. Terminator 1.
Genau, aber für mich auch aus Star Trek. Der hat Star Trek 2 mitgespielt und auch in The Next Generation eine ganz prägende Rolle mal gehabt für eine Folge. Und natürlich... Einer meiner fiesesten Fratzen, der war in diesem Film nur kurz zu sehen, Bruce McGill. Und immer wenn ich den sehe, der gehört für mich zu MacGyver. Das war nämlich der Jack Dalton in der alten MacGyver-Serie. Und ja, das ist halt in jedem Film, ist halt so ein Lump.
Jetzt muss ich mal gucken, wer ist
Bruce McGill? Er war einer der FBI-Agenten im Flugzeug.
Einer der oder war das der Vordergründige?
Nee. Nicht der Vordergründige. Er hat eine Minirolle gehabt quasi.
Ach so. Nee, dann kann ich mich an das Gesicht gar nicht erinnern. Erwähnenswert ist höchstens doch hier der Rex Lynn. Der spielt ja den Travers, der mit dem Pornoschnauzer und der Mönchskutte.
Ja.
Den habe ich als sehr krass aggressiv in dem Film empfunden.
Ja, voll.
Später habe ich ihn dann nochmal in Rush Hour gesehen. Da ist er dann ein bisschen mehr trottelig. Aber, naja, geht. Du guckst gerade so?
Nee, ich bin gerade seiner Filmografie. Ich versuche gerade ihn einzuordnen, wo ich den schon gesehen habe. Ja, da habe ganz viele, ja.
All diese Figuren sind ja letztlich egal. Also, am interessantesten, wirklich am erwähnenswertesten bleibt ja auf jeden Fall John Lithgow.
Yep.
Der hier wirklich eine sag ich mal, eine sehr, sehr unvergessliche Performance fast schon abgeliefert hat. Er ist ja im Prinzip eine Kopie eines Hans Gruber, aber ich finde, eine Kopie, die greift zu kurz. Er ist schon für mich eine Weiterführung dieser Figur und John Lithgow hat das verdammt gut gemacht. Das insofern, weil, also man kann ihn wie er die Rolle gespielt hat, kann man im Nachhinein noch umso mehr wertschätzen, weil man ihn aus anderen Rollen kennt, wie eben aus einer Serie wie Hinter Mond gleich links. Ja. Oder Interstellar, also ist ja ein sehr netter, sympathischer Mann, wenn man in diesen Rollen sieht. Du denkst, das ist ein sehr toller, netter, geerdeter Onkel. Und wenn du ihn in dieser Rolle siehst, da muss man das wirklich wertschätzen, was er für ein Fiesling darstellen
kann. Also ich muss jetzt wirklich kurz nochmals, ich habe es schon vor ein paar Folgen erwähnt, John Lithgow, der gleicht ja für mich. Ich habe dir vorhin das Foto geschickt. Für mich ist das der Zwillingsbruder des verstorbenen Schweizer Nationaltrainers Jakob Kirby Kuhn. Das ist für mich ganz klar und das war so der Großvater Kirby, ja, das war so der Trainer der Nation, so ein sympathischer älterer Herr. Und für mich, John Lithgow ist für mich gleichzusetzen mit dem. John Lithgow ist für mich aber auch der Vater von Barney Stinson in How I Met Your Mother.
Aber ja, stimmt.
John Lithgow ist für mich auch der Killer in Dexter Staffel 3 oder 4.
Habe ich nie gesehen.
Das ist okay, Dexter ist...
Ich bin ja...
Ich weiß, du und Serien, das ist nicht so ein gutes Ding, aber eine Serie über einen Serienmörder, der eigentlich nur die Bösen umbringt, dass er sich so kanalisiert hat, dass er nur... Und du hast da, in jeder Staffel hast du eigentlich einen riesen Killer, einen riesen Massenmörder, ja? Ein Serienkiller, der quasi so eine Story-Arc bildet. Und in Staffel 3 ist es John Lithgow. Und das, ich sage mal so, das Staffelende hat mich und meine Freundin damals nicht gut schlafen lassen. Das kann ich dir sagen.
Oho.
Das war, und John Lithgow war einfach nur großartig. Und das ist ein Darsteller, dieser Darsteller hat eine Range, der kann irgendwie eben vom gebrechlichen alten lustigen Großvater bis zum krassen Mörder, der kann alles spielen. Und der läuft ein bisschen zu sehr unter dem Radar, wenn du mich fragst. Der hätte viel mehr Glory verdient eigentlich.
Hätte auf jeden Fall, aber ich meine, unter Kennern, unter Leuten, die sich wirklich ernsthaft für gute Schauspiel interessieren, da ist der, glaube ich,
ja,
schon ein Name.
Ja, auf jeden Fall, aber...
Wird auch entsprechend wertgeschätzt.
Ja, das auf jeden Fall.
Ja. Zur Figur möchte ich mal sagen, ich muss ja auch sagen, ich finde den tatsächlich besser als zum Beispiel den... Also ich finde ihn besser als die Figur, die quasi dem vorangegangen ist, nämlich der Hans Gruber. Also ich finde John... Eric Quayle ist ein besserer Bösewicht.
Nein.
Als Hans Gruber.
Nein.
Doch, nee, finde ich schon.
Gar nicht, nee.
Warum?
Eric Quayle ist einfach unberechenbar. Hans Gruber war ein Gentleman-Killer mit perfiden Plan, der aber auch gleichzeitig ein ganz sophisticateder Mensch war. Der hat wohl alle Shakespeare-Werke gelesen. Der ist ein ganz belesener Mann. Eric Quayle ist für mich einfach nur ein psychopathischer Killer. Deswegen. Und das hat nichts mit dem Schauspiel zu tun. Ich werde nicht das Schauspiel, ich werde die Figur dahinter. Und für mich ist Eric Quayle hier einfach nur so ein bisschen, ja, schlägt in die Richtung, die Hans Gruber halt vorgegeben hat. Aber findest du
nicht? Er schlägt in die Richtung, die Hans Gruber vorgegeben hat, aber er wirkt mindestens genauso aristokratisch.
Er verliert ja eigentlich gleich, wenn man den Film betrachtet, er verliert die Kontrolle über das Geschehen ja komplett eigentlich.
Ja, aber das macht es für mich aus. Also
und all die Fehlentscheidungen, die er getroffen hat, er wollte ja als Stallone zum ersten Koffer klettert, dann hat er schon bereits, also er lässt ihn hochklettern, ohne Jacke, ohne alles. Was, ja, verstehe ich noch, damit er nicht abhaut irgendwie, damit er zurückkommen muss, sonst würde er verfrieren. Und dann gleichzeitig, weil er ein bisschen nervös wird, fängt er an, schießt er, tötet ihn. Ja, warum? Er hat ihn noch gar nichts gemacht. Er hat ihn nichts gemacht, er war schon beim Koffer.
Er hat ja gesagt, er hält zwei Bergsteigerführer für Luxus.
Ja, aber Sergej, du lässt doch nicht den Typen zum Koffer klettern, wo ein Drittel oder ein Viertel deiner Beute drin ist und versuchst ihn dann schon zu töten, bevor der Koffer da ist. Das macht doch keinen Sinn.
Das macht in der Tat keinen Sinn.
Das siehst du.
Wir müssen uns nicht mehr über Logik streiten.
Ja, doch. Sergej, du hast mich gechallenged, jetzt müssen wir streiten.
Worum es mir geht, ist, dass der Eric Quayle, so platt es vielleicht auch sein mag, bei mir mehr Gefühlsregungen auslöst. Also auf Hans Gruber entwickle ich zu keinem Zeitpunkt einen richtigen Hass, bei dem ich mir denke, boah, der muss jetzt aber mal ordentlich hier mal aus dem Hochhaus geworfen werden. Der Hans Gruber ist vielleicht kaltblütig, aber er bleibt professionell und hat immer sein Ziel vor Augen und verliert nie die Kontrolle.
Ja, ja.
Der Eric Quayle ist im Vergleich zu Hans Gruber ist wirklich ein Psychopath. Der ist wirklich...
Nee, klar. Er schießt auf seine eigene Freundin.
Einen Schaden im Hirn.
Weil er Bock hat.
Das meine ich ja. Also der Typ ist deutlich kalt. Er tötet deutlich mehr, vielleicht fast schon aus Spaß oder aus Gleichgültigkeit, unschuldige Personen. Und eben, wenn es sein muss, tötet er seine eigene Freundin, nur um die Kontrolle zu behalten. Und das sind so Momente, die einfach deutlich mehr zeigen, was für ein fieser Lump der ist. Also er weckt einfach deutlich mehr Hass in mir hervor und deswegen bin ich deutlich angespannter bei ihm als bei einem Hans Gruber.
Ja klar, weil du bei Eric Quayle auch nie weißt, was genau passieren könnte. Klar, Hans Gruber, da könntest du nebenan sitzen, der würde dir vielleicht gar nichts machen, aber Eric Quayle wohl schon.
Ja, das ist das, was ich meine. Er ist der gefährlichere Bösewicht.
Okay, er ist definitiv nicht der bessere. Er ist der gefährlichere, ja.
Ja. Man kann jetzt definieren, was wir als besser empfinden, wenn wir da noch Logik reinpacken, wer wie sinnig handelt für das eigene Tun, dann gewinnt Hans Gruber, ja. Aber wenn ich jetzt einfach daran gebe, vom Unterhaltungsfaktor her und wie sehr mich ein Bösewicht bewegt und wie sehr Gefühle mir auslöst, dann ist es auf jeden Fall der Eric Quayle für mich.
Okay.
Okay, aber wir können es ja mal so lassen. Wir müssen uns ja dann nicht einig sein an der Stelle.
Nein.
Auf jeden Fall hat er eine geile Performance hingelegt und einen unvergesslichen Bösewichten. Und
das auf jeden Fall, ja.
Ich habe hier mal ein paar Punkte zur Synchro. Mhm. Ich kenne ihn ja auswendig auf Deutsch,
ja.
Aber ich habe mir gedacht, jetzt einmal gucke ich ihn mal im O-Ton an. Es ist mir ein bisschen ungewohnt, einen Film, den man auf Deutsch auswendig kann, in deinem O-Ton zu sehen. Aber ich muss sagen, man hat in der deutschen Übersetzung sehr, sehr frei übersetzt. Also man hat dann wirklich... Nehmen wir zum Beispiel die Szene, in der Stallone hochgeschickt wird, um den Koffer zu holen. Im Deutschen heißt es ja, hol das Stöckchen.
Ja.
Und der Travers wiederholt nochmal ganz laut und energisch, er will das Stöckchen. Weißt du, im O-Ton sagt er einfach nur Fetch.
Fetch,
einfach okay. Nur Fetch. Wie man einem Hund sagen würde, hol das Stöckchen.
Ja, eben, klar, ne?
Aber
klar.
Ich meine, die haben aus einer Silbe fünf gemacht. Er will das Stöckchen.
Ja gut, wie willst du das? Gibt's ein Wort, das Fetch ersetzen würde? Nein, oder?
Also,
ja.
Hol.
Ja, ist nicht so cool wie Hol das Stöckchen. Also das ist halt diese typische 60er Jahre Bud Spencer Film Übersetzung.
Ja. Aber abgesehen davon, muss ich sagen, verdammt gute Synchro. Auch einer der Gründe für mich, warum ich in vielen Fällen die deutsche Synchro bevorzuge. Ich merke es auch zum Beispiel bei diesen Jugendlichen, bei diesen zwei Karikaturen von einem 90er-Jahre-MTV-Kids, die dann runterspringen und dann quasi diesen Fallschirmstunt machen. Im Deutschen klingt das viel authentischer. Es klingt tatsächlich so, als ob die gerade wirklich mitten im freien Fall sind.
Was sagen die noch? Adrenalin! Was sagen die? Was sagen?
Adrenalin! Extrem! Ab da wir, Alter!
Wow, Evan, hast du den Donner gehört?
War zu laut für den Donner. Los, Bruder, Zeit für Rock'n'Roll! 1, 2, 3!
Ja, nee, das klang sehr viel energischer, das klang sehr viel mehr nach Action. Im O-Ton klang das ein bisschen gemächlicher.
Wow, did you catch that thunder?
That was too loud for thunder, man. Come on, let's rock and roll. 1, 2, 3! Yeah!
Woo-hoo-hoo-hoo-hoo. I'm free!
Radical, man!
Man, look at me! What's this?
Da kam irgendwie die Energie nicht so ganz rüber. Also da muss ich sagen, die deutsche Synchro, die wertet den Film schon auf. Auch wenn es ein, zwei Szenen gibt, wo so ein Hauch von Wortwitz eingepackt wurde, der nicht ins Deutsche gerettet werden
konnte. Ja,
aber
ja.
Das ist.
Aber ich fand auch die beiden Adrenalin-Junkies, die fand ich eigentlich ziemlich cool. Es waren Figuren, die haben gepasst. Und ich fand's krass, wie der eine gestorben ist, ganz ehrlich. Also das war, das sind ja quasi noch Kinder. Und
die Tode in dem Film, das war für mich ein Grund, weshalb ich den Film als besonders böse und schlimm in Erinnerung hatte.
Ja.
Der hat Tabus gebrochen. Nicht nur, dass er irgendwie so Jugendliche umbringt, und zwar auch auf richtig fiese Art und Weise. Das wurde auch sehr dramatisch inszeniert. Das hat Randy Harlin meiner Meinung nach auch gut gemacht.
Hat auch Frank.
Er hat mal einfach Frank. Frank einfach so einen netten alten Mann.
Ganz ehrlich,
ich bin traumatisiert.
Das ist so krass, wenn du in so einem Film hast, du siehst so einen älteren Mann, der Teil der Guten ist, dann weißt du einfach, der wird erschossen. Das ist meistens irgendwie, ich weiß nicht, ich kann es gerade nicht bestätigen, aber von meinem Gefühl her, diese alten Männer müssen dann immer sterben.
Aber ich traue echt wirklich um die.
Ja, das war richtig hart.
Ich finde es schlimm.
Ich war da nicht glücklich damit. Und ich wollte, darf ich noch kurz sagen, John Lithgow, der kam ja erst in letzter Sekunde an Bord, denn ursprünglich sollte ja Christopher Walken
Eric
Quayle spielen.
Das wäre auch sehr gut geworden.
Ja, aber ich bin eigentlich dankbar, es ist eben nicht der übliche Walken gewesen, denn der hat die fiese Fratze ja bei der Geburt mitbekommen. Das wär was zu simpel gewesen, den Christopher Walken zu nehmen, weißt du?
Hättest doch zu einfach. Jack Nicholson nehmen können als teuflische Fratze.
Christopher Walken, hast du mal True Romance gesehen? Kennst du True Romance?
Ja, natürlich.
Ja, dann das ist Christopher
Walken at its best. Da war auch wie. Nee, da war auch ein fieser Sack, genau. Da war derjenige, der dann die Figur von Dennis Hopper dann ein bisschen verhört.
Nach diesem großartigen Dialog.
Mit den Sizilianern.
Ja, genau.
Die Sizilianer ganz schön rumgefickt.
Ja.
Ihre
Großmutter, ne?
Die 90s Kids, die haben übrigens mein Lieblingszitat im ganzen Film. Die hocken ja doch da in diesem Zelt und dann, hey, wenn du das nächste Mal wieder auf MTV rumspielst, kannst du vielleicht mal auf den Wetterkanal schalten. Und dann bla bla bla. Das sag ich doch gerade, du Schneenase. Schneenase? Schneenase.
Du, wenn du dir wieder MTV reinziehst, Kumpel, nimm dir eine Sekunde Zeit und schalt mal rüber zum Wetterkanal. Und mal ehrlich, wo wärst du im Moment lieber? Hier im gekühlten Steilhilden oder in deiner dumpfen Bude Airhockey spielen?
Wenn du mich so fragst, Airhockey wäre mir lieber.
Das ahnt ich doch, du Schneenase.
Schneenase?
Schneenase.
Im Englischen sagen die übrigens irgendwie Cheesecake oder sowas. Aber die Schneenase ist irgendwie cooler. Ich mag diesen Ausdruck. Schneenase? Schneenase. Mein Lieblingszitat aus dem Film. Und jetzt aber pass auf. Jetzt kommt Insider-Info. Ich kann bei dem Film eine Brücke zu Nürnberg und zu Basel schlagen.
Okay, da bin ich jetzt gespannt drauf. Du hast mir das vorhin schon gepitcht und ich habe keine Ahnung, was es geht. Also.
es gibt den deutschen Bergsteiger, Profi, Wolfgang Güllich. Ja. Der ist bekannt als die große Legende des internationalen Klettersports. Er hat in den 80ern Routen gemeistert, die bis heute noch die wenigsten Leute geschafft haben. Er gilt als Ikone und Pionier und Sinnbild des ganzen Sports, der Wolfgang Güllich. Hier in Nürnberg gibt es das Café Kraft und da sind viele Bilder von ihm, die die Wand zieren und auch Weisheiten von ihm. Weisheiten wie zum Beispiel, Schweiß ist nur Schwäche, die den Körper verlässt. Und du siehst Bilder von ihm, wie er wirklich, er konnte sich mit seinen Fingerkuppen einer Wand entlang ziehen. Er konnte einfingerige Klimmzüge. Und der hat sich an Ausbuchtungen, an Wänden hochgezogen, die vielleicht gerade mal so groß waren wie eine Babynase. An denen hat er sich mit dem Fingerkuppen hochgezogen. Also ein wahres Klettergenie. Und jedenfalls, dieser Mann hat auch mal einen Auftritt gehabt in Basel. Bei Wetten, dass.
Ah, okay.
Wetten, dass 1988 in Basel, da hat er die Herausforderung gehabt, einarmige Klimmzüge zu machen und hat dann tatsächlich verloren gegen einen Amateuren. Warum? Weil der Amateur im Gegensatz zum Güllich die Schulter nicht komplett ausgestreckt hat. Der hat sich ein bisschen einfacher gemacht, aber trotzdem wurde dann eben dieser Amateur, der den Güllich geschlagen hat, dem wurde gratuliert und den Güllich nicht. Der wollte sogar noch die Hand geben, aber er wurde völlig ignoriert, der Güllich. Und man hat nur dem Amateur die Hand gegeben. Dafür, dass das eigentlich unsauberer und schlechter ausgeführt hat. Hauptsache, der konnte den Güllich schlagen.
Krass, okay, krass.
Ja. Er ist jedenfalls ist der Wolfgang Güllich, auf den wurde dann irgendwann auch ein Stallone aufmerksam. Und so kam es, dass Wolfgang Güllich Stallone gedoubelt hat in Cliffhanger.
Ah, cool, sehr schön, sehr schön.
Ja. Siehst du auch in den Credits, Stunt-Double, Stallone, Stunt-Double, Wolfgang Güllich, ohne Ü-Punkte, Wolfgang Güllich.
Yeah. Okay, cool, habe ich gewusst.
Leider hat nur dieser Wolfgang Güllich die Premiere des Filmes nicht mehr erlebt, denn er hatte 92 einen Autounfall.
Oh, schade.
Ja.
Okay.
Was ein bisschen ironisch ist, denn die meisten seiner Kollegen, auch sein Bruder, sein kleiner Bruder, sind allesamt beim Sport selbst gestorben. Das sind Freeclimber gewesen, sind einfach beim Klettern runtergefallen. Ja. Güllich nicht, er hat einen Autounfall.
Ja, krass.
Ja, aber ja, er wird heute noch irgendwie in Nürnberg im Café Kraft da hochgehalten. Er hat auch, so viel ich weiß, dort auch trainiert, also in einer anderen Bude, da gab es das Café Kraft noch nicht. Und ist dann auch in der Nähe von Nürnberg beerdigt worden.
Okay.
Aber das muss ich jetzt erwähnen, weil mein Bruder großer Fan von Wolfgang Güllich ist, der ist großer Klettermeister, Kletterenthusiast und hat mich auf den Mann gebracht und hat gesagt, ey, der hat auch einen Cliffhanger, den Stallone gedoubelt. Wohlgemerkt, er hat nicht nur die Klamotten angezogen, war auch wirklich in der Maske, musste sich irgendein Stallone-Gesicht ankleben lassen. Bei irgendwelchen Szenen, wo man halt doch irgendwie sehen musste. Ich glaube, das war die Einführungsszene, wo Stallone so einarmig an der Klippe hängt und sich dann so schön gemütlich hochzieht. Das konnte Stallone, soweit ich weiß, nicht wirklich. Dafür haben sie den Güllich gebraucht.
Stallone hat ja auch brutal Höhenangst gehabt, oder? Und
ja,
ich weiß nicht genau, er hat diesen Film ja angeblich auch gemacht, um seine Höhenangst zu überwinden, was natürlich bestes amerikanisches Storytelling ist, ja, warum man etwas macht, aber naja.
Amerikanisches Storytelling, so, ich möchte noch eingehen auf die Cut-Fassung, ich nehme an, du kennst nur ungekürzt. In der FSK.
Ich bin fast überzeugt, ich habe damals auf ProSieben, es war einer dieser Donnerstag- oder Mittwochabendfilme, also noch bevor es Germany's Next Topmodel und das Zeug gab. Ich nehme mal schwer an, der kam geschnitten. Aber ich habe natürlich in den vergangenen Jahren dann natürlich mal die ungeschnittene Fassung gesehen und weshalb? Warum meinst du?
Ja, ich habe ihn ja lange Zeit nur in der gekürzten Fassung gesehen und es ist für mich ein ähnlicher Moment wie bei Geballte Ladung schon gewesen, erstmals ungekürzt zu sehen. Krass war die Szene zwischen Hal und diesen Striker, also der Typ, der mit der Shotgun noch übrig geblieben ist, der dann Fußball spielen wollte, sozusagen. Die Szene war komplett gekürzt in der Cut-Fassung. Also du hast quasi nur gesehen, Hal hat quasi, er gibt doch die Szene, wo er den Typen zum Schießen auffordert, du willst mich umbringen, dann schieß doch und wirft dabei seine Jacke über die Klippe.
Ja.
Und das ist der Schnitt. Du siehst, wie die Jacke über die Klippe wirft und danach siehst du einen Schnitt, wie der Travers sieht, dass irgendeine Person hinunterfliegt.
Ach echt? Okay, krass.
Ja, das heißt, für mich als jemand, der die Cut-Fassung sieht, denke ich, er sieht, dass da eine Jacke runterfällt.
Ja.
Aber es ist eigentlich schon der Bösewicht, der in gefühlt 2 Minuten Action dort am Ende verendet ist. Also die haben 2 Minuten rausgeschnitten. Du hast nicht die Schlägerei gesehen, du hast keinen Tritt gesehen, du hast nicht mal den Shotgun-Schuss gesehen, du hast nur gesehen, wie Michael Rooker die Jacke über die Klippe wirft und dann war die Szene zu Ende.
Es war auch wirklich, waren auch verdammt brutale 2 Minuten, muss ich sagen. Also.
Ja, die waren sehr schmerzhaft. Ja. Und am Ende haben wir noch ein sehr schönes Finale, das
ich dem
Film auch gerecht wird.
Ich möchte gerne noch eine Szene anmerken, und zwar Stallone hat in diesem Film, ich habe das schon fast vergessen, den Übermacho-Kill überhaupt hingelegt. Weißt du, was ich meine?
Du meinst die Schulterpresse in der Tropfsteinhöhle?
Genau. Alter Falter. Also er hebt diesen. Und das war auch, also auch hier die Kampfeinlagen. Es gab zwar, der Bodycount des Films war wohl einiges tiefer als bei Stirb langsam, nehme ich jetzt mal schwer an. Ist jedenfalls von Stallone. Der hat nicht so viele gekillt, aber das mit der Höhle, also hat diesen ultra brutalen Killer auf die Schultern gepackt, hat ihn einfach hochgestoßen.
Er hat ihn an die Eiern gepackt und dann einfach wie so eine Barbell einfach mal eine Wiederholung von Schulterdrücken gemacht. Zufällig war dann eine große Spitze an der Decke, mit der ihn aufgespießt hat. Aber das ist schon kräftig. Es ist ja schon schwierig genug, die 80 Kilo oder was der Typ wiegt, über Schulter zu drücken. Aber dann noch gegen einen Widerstand, gegen diese Spitze, das ist schon,
das ist halt Stallone. Würde ich
gerne mal sehen, wie jemand das wirklich kann.
Stallone kann das.
Eigentlich bräuchtest du, für sowas brauchst du eigentlich einen Eddie Hall oder sowas.
Ja, aber als ich den Film vor ein paar Tagen nochmals gesehen habe, halt auch wegen dem Review, da habe ich gedacht, okay, was ist eigentlich so eine strunzdumm geile Szene? Das ist für mich die Szene des Films eigentlich. Das ist einfach großartig.
Also wenn es um den besten Kill geht, finde ich persönlich, finde es ja viel geiler, wie er dann am Ende dieses Eiswasser springt, sein T-Shirt da auszieht, unter dieser Eisdecke da vermeintlich hilflos umherirrt und dabei Gefahr läuft, jetzt von Travers abgeknallt zu werden, aber dann im letzten Moment zieht er noch seine Bergsteiner, seine Nagelpistole und schießt damit durch das Eis hindurch den Travers
in den Tod. Ja, ja, ja.
Das fand ich nochmal ein bisschen härter. Aber ich fand es auch geil, wie der einfach so oberkörperfrei in diesem eiskalten Wasser ist. Ich dachte mir, boah, geil, das muss ich auch mal ausprobieren.
Das sieht schon sehr gay, der hat schon sehr gerne Männerkörper. Wir haben vor ein paar Folgen von Stallones Hinterteil geredet und jetzt sind wir bei...
Oh ja.
Van Dams Hinterteil ist in Stallones Oberkörper. Das sieht man, bald haben wir den perfekten Sergei-Körper. Wir haben den Arsch von Van Damme, den Oberkörper von Stallone. Mal sehen, was da noch dazu kommt. Das Gesicht von Steven Seagal vielleicht.
Auf jeden Fall, die Frisur von Steven Seagal kommt dazu.
Da hast du den perfekten Actionhelden für dich, selbst generiert.
Oh Gott, ich bekomme Albträume, wenn ich daran denke.
Du, darf ich mal fragen, dieser Film hat ja verdammt gut performt. Dieser Film hat weltweit 255 Millionen eingespielt. Und warum gab es da eigentlich nie wirklich eine Fortsetzung? Nicht, dass man zwingend eine braucht, aber meistens ist es ja so, wenn ein Film was Gutes einspielt, dann will man das ja auch ein bisschen weiterziehen. Warum kam da nichts? Weißt du da was?
Vielleicht, ich kann nur spekulieren, vielleicht, weil man das bei Stirb langsam Rip-Offs dann eher weniger so handhabt, weil man sich denkt, man könnte genauso gut, einfach die Formel an sich funktioniert so gut, dass man eher auf dem Trend war, die Formel zu variieren und einfach das Setting auszutauschen. In dem Fall war es halt ein Schneeberg und stattdessen hätte man wahrscheinlich Stallone noch in ein anderes Setting packen können, das aber unter einer ähnlichen Prämisse läuft. Genauso hat man es ja auch zum Beispiel bei Alarmstufe Rot gemacht. Da war es ja letztlich auch nur die Figur, die man hergenommen hat und die man von einem U-Boot in einen Zug verfrachtet hat. Ja. Aber letztlich hätte Under Siege 2 hätte genauso gut ein eigener Film sein können mit Seagal.
Und ja, absolut,
zufällig heißt
absolut.
Ja die Figur genauso. Aber abgesehen
das kannst,
davon...
Sonst hast du keinen Zusammenhang mit Teil 1 damals. Das hätte auch was ganz anderes sein können, ja. Yeah.
Eben, und genauso sehe ich es bei Cliffhanger. Statt Cliffhanger 2 hätte man genauso gut den nächsten Stallone-Film machen können, in der Wüste. Ja. Cliffhanger 2 könnte auch ein eigener Film sein, der nicht Cliffhanger heißt, sondern Desert Hunter. Aber sonst der gleiche Film.
Ja, aber ich habe noch ein bisschen investigiert und habe dann herausgefunden, die wollten eigentlich im 08 rum, als Stallone gerade sein Comeback gefeiert hat mit Rocky und Rambo, da gab es kurz Diskussionen über Cliffhanger 2, The Dam.
und dass er da von einem Damm Leute hätte retten müssen irgendwie. Hat's aber fast schon ähnlich gegeben mit Daylight, da war es einfach ein Tunnel, aber ja.
Ja.
Auch schon nicht der Überfilm, ehrlich gesagt, Daylight.
Oh, ich fand den ganz brauchbar.
Nein, ist brauchbar, aber es ist nicht so ein, ja, wenn ich jetzt an Stallone denke, denke ich an Daylight.
Ja. Ja. Ist tatsächlich auch einer meiner ersten Stallones gewesen. Ich fand, also wenn du so eine Kindheitserinnerung an den Film hast, dann hat er irgendwie einen besonderen Stellenwert bei dir. Genauso wie Cliffhanger, der an sich jetzt in Stallones Vita nicht so krass hochgehalten wird. Er wird ja auf ewig auf Rambo und Rocky reduziert. Ich weiß nicht, ob reduziert das richtige Wort ist, aber die meisten Actionfans denken nicht als erstes an Cliffhanger, wenn sie an gute Stallone-Filme denken. Aber er ist trotzdem für mich einer so der Besten, trotzdem noch.
Ich denke an Get Carter, aber ist okay. Da bin ich mal der Einzige. Nee, klar, also ich mag, ich glaube, die Rocky- und Rambo-Filme, die sind, das sind Ikonen, das sind keine Figuren mehr, das sind keine Filme mehr. Dann das ist aber auch noch, ich mag aber auch sehr Assassins von ihm, aus dem Kindheitsfilm von mir. Natürlich dämmerlich. Assassins?
Ach, Assassins, mit Antonio Banderas.
Genau, ich mag natürlich Tango und Cash mag ich. Ganz ehrlich, ich mag sehr vieles von Stallone. Das ist, hat damals 80er, 90er sehr viel Gutes gemacht. Und halt, ja, ich mag halt den 2001er Get Carter. Aber da bin ich wohl der einzige Mensch dieser Welt, der den mag.
Magst du Burn Hollywood Burn?
Ich habe den damals auf VHS gekauft, weil da waren Stallone, Jackie Chan und Whoopi Goldberg
auf dem Cover. Was für ein Trio.
Und da bin ich so, hä? Ein Stallone-Film? Da habe ich den gekauft. Ich habe damals auch den Namen Alan Smithy noch nicht gekannt, ja? Ein Alan Smithy-Film. Und ich, hä?
Und, das ist eigentlich so ein Pseudonym für Regisseure, die nicht unter ihrem richtigen
Namen und das, wollen. Das war ein miserables Werk, bei dem die drei genannten nur einen kurzen Cameo haben eigentlich. Also das war gar nichts.
Die haben mit der Shotgun haben sie irgendwie ein bisschen rumgeballert.
Das war gar nichts.
Und das war's auch schon.
Was für ein Scheiß. Hass.
Ja, aber da fällt mir gerade noch so ein, so Sachen kuriose Star-Begegnungen in einem Film. Da darf der auf jeden Fall nicht fehlen.
Nee, definitiv nicht. Was für ein Scheiß.
Ah, ja. Ich könnte jetzt noch ein paar weitere Anekdoten, Tangenten schlagen, aber die wären, glaube ich, Thema für andere dedizierte
Podcasts. Es gibt zwei Dinge, die ich noch erwähnen muss kurz. Und zwar, der Film spielt ja in den Rocky Mountains.
Ach ja, genau, das haben wir vergessen zu erwähnen.
Die haben wohl auch eine Second Unit da gehabt, die wunderschöne Landschaftsaufnahmen gemacht hat, aber sie haben da, Carolco hat da keine richtige Drehgenehmigung bekommen, jedenfalls nicht für gutes Geld, deswegen ging sie nach Italien in die Dolomiten.
Ja, genau, stimmt. Da haben sie uns auch teuer Geld bezahlt, aber das war es dann wohl wert.
Ja, und das Zweite, was man werden muss, der Score. Der Film hat einen richtig geilen Score, dieser epische Score zu Beginn und zu Ende des Films, großartig. Gefällt mir sehr gut.
Die Filmmusik ist auf jeden Fall sehr stark, die passt sehr gut, die ist fast schon am Anfang recht kitschig, sie kündigt so heile Welt fast schon an.
So heldenhaftes
bis sie Zeug, dann, ja. Ja, sehr, sehr heldenhaft, sehr heroisch, sehr, sehr kitschig fast schon, aber dann schwingt sie um in etwas leicht Unheilvolles, als es dann zu diesem Unfall am Anfang kommt. Und ja, starker Score auf jeden Fall.
Jo, das wollte ich noch sagen.
So, damit sind wir jetzt alle glücklich, oder?
Absolut.
Dann können wir zur Bewertung übergehen. Wir verpassen, ich gebe dem Film ganz klar einen satten, wohlwollenden Daumen nach oben.
Okay, das alles?
Vermisst du den öligen Bizeps?
Ja, bei dir schon, ja. Ich dachte jetzt, den holst du sofort hervor und überreichst den Stallone. Du musst nicht.
Ich habe überlegt, ob ich den gebe. Ich habe ja tatsächlich gesehen, bei Letterboxd habe ich auch dem Film immerhin ein Herzchen mit dazu gegeben. Mhm. Das heißt, analog dazu müsste er auch einen goldenen Bizeps verdienen. Aber ich wollte versuchen, den goldenen Bizeps ein bisschen anders handzuhaben und wirklich.
Aber du bezahlst ja nichts für den Bizeps, heißt ja.
Ich habe halt überlegt, weil ich nutze ja den goldenen Bizeps, um Filme, die vielleicht nicht ganz so gut sind, trotzdem aufzuwerten, weil einfach den goldenen Bizeps als Steigerung des Daumen nach oben zu verwenden, das ist ja genauso, wie wenn wir sagen, wir haben eine 4-Sterne-Wertung und 3 Sterne ist Daumen nach oben, 3 Sterne mit goldenem Bizeps ist 4 Sterne. Und deswegen neige ich dazu, auch mal Wertung zu wählen wie Daumen zur Seite, aber mit goldenem Bizeps wie für Karate-Tiger, wo ich ausdrücken möchte, dass ich den Film wirklich sehr liebe, sehr schätze, aber wohl wissend, dass er jetzt nicht die große Filmkunst ist. Stipp langsam. Bei Cliffhanger ist, der ist ja grundsolide, der hat jetzt, da ist jetzt wenig Grund zum Mosern. Ich habe einige Reviews gelesen, wo irgendwie die Kameraarbeit von Randy Harlin ein bisschen bemängelt wurde, aber ganz ehrlich, das sehe ich nicht. Ich finde, es war von vorne bis hinten gut gemacht. Du hast ein paar Logiklücken bei den Bösewichtern, aber ansonsten ist das ein sauberes Ding. Ich habe noch versucht zu überlegen, wenn ich einen goldenen Bizeps einem Film wie zum Beispiel Karate Tiger gegeben habe, den ich irgendwie für den ich noch mehr Liebe empfinde, dann bei Cliffhanger ist es nicht ganz so da. Oder bei True Lies, den ich auch noch viel mehr wertschätze, dann reicht für mich der Cliffhanger nicht ganz nah dran. Mhm. Er ist nah dran, aber nicht ganz, und deswegen verwehre ich ihm den goldenen Bizeps. Aber ist nur so ein ganz subjektives Ding. Es ist nach wie vor ein tolles Actionbrett, das ich jeder angucken kann, soll, muss.
Ja, bei mir ist es einfach so, ich gebe den Daumen nach oben, ganz klar. Das ist ein großartiger Actionstreifen aus den 90ern. Er ist hart, er ist brutal, er hat Stallone drin, er hat Michael Rooker drin, John hat Kirby Coon drin, er hat tolle Szenen, tolle Locations gefilmt worden, toller Score. Der Film hat eigentlich alles, was das Actionherz begehrt, deswegen ganz klar Daumen nach oben. Ich gebe ihm keinen Bizeps, denn mein Bizeps, den benutze ich für Filme, die ich wirklich so schätze, dass sie mitkommen würden auf die einsame Insel. Filme, die ich wirklich immer in irgendeinem Medium verfügbar haben will. Das ist Cliffhanger bei mir nicht zwingend. Ist einfach ein richtig guter Film. Und so lassen wir das stehen.
Ja, dann sehen wir es ja ähnlich. Ging es ja genauso. Okay, wunderbar. Dann haben wir ein versöhnliches Ende gefunden, auch wenn wir uns bei John Lithgow nicht ganz einig waren.
Genau.
Wenn wir uns bei Eric Quell nicht ganz einig waren.
Genau.
Wunderbar. Und jetzt möchten wir nur noch kurz auflösen, was ich dir da für haarige Eier präsentiert habe.
Ganz ehrlich, das hat mich eine Stunde lang belastet, denn ich weiß, ich kenne das Zitat und ich weiß auch nicht genau, wo ich das hinpacken soll. Hilf mir mal ein bisschen.
Gib mal einen Hinweis. Ich helfe dir ein bisschen.
Ich weiß, ich kenn's. Ich weiß, ich habe das schon so oft gehört. Es muss ein Film sein, den ich gut kenne. Ich weiß es.
Also, okay, sag mal so, es ist ein Film, der auch gerne das Stirb-Langsam-Label aufgedruckt bekommt. Wobei ich finde, dass es in dem Fall noch sehr viel unpassender ist als bei Cliffhanger. Bei Cliffhanger kann ich es noch verstehen, bei dem Film kann ich es noch viel weniger verstehen.
Okay, du versuchst den Bogen zu spannen, indem du einen Film nimmst, der auch so in dieser Stirb-Langsam-Sphäre sich bewegt.
Ja, auch wenn ich persönlich dieses Label noch viel unpassender finde.
Es ist noch unpassender, okay.
Ja.
Also ist es nicht aus Sudden Death? Den hast du, glaube ich, gar nicht gesehen, oder?
Natürlich habe ich den gesehen.
Okay. Ich brauche noch irgendeinen Hinweis. Wo genau spielt der Film?
Los Angeles?
Dann muss es eigentlich, ja. Spielt der Film in einem Bus?
Hi.
Ja? Ist es Speed?
Ja.
Ah ja, klar, das ist die Cabrio-Szene. Die Cabrio-Szene mit dem Typen.
Nein.
Das ist dieser mexikanische Bauarbeiter da im Bus.
Ja, genau, das ist der auch in Blood In, Blood Out
den
Typen
ja.
durch die Gegend führt. Da habe ich zum ersten Mal wieder gesehen. Das sind jetzt zwei Filme, die ich kenne mit ihm.
Ah, stimmt, das ist der. Das ist der, ja klar.
Ich habe jetzt leider verpasst, nachzuprüfen, was er da im Original sagt. Das ist Shit, das müsste ich jetzt eigentlich vielleicht nochmal reinschneiden oder so. Aber ich finde dieses Zitat toll. Das habe ich auch mal rausgeschnitten für ein Ohrenquiz im Liquid Love. 10, 15 Jahre her ist es vielleicht schon her. Da habe ich Ausschnitte aus Filmen herausgebracht in der deutschen Synchro und habe mal raten lassen, was das für Film ist. Und da war eben auch das dabei.
Ach toll.
Sie sind zwar nicht der Cleverste, aber dafür haben sie ein paar mächtig große, haarige Eier.
Wunderbares Zitat, danke sehr, Gay. Und Speed, müssen wir sagen, immer noch ein Riesenfilm. Ich habe vor etwa einem Jahr den mal wieder gesehen. Und, jetzt pass auf, jetzt kommt's, ich habe auch gleich noch Speed 2 nachgeschoben.
Den habe ich bis heute noch nicht gesehen.
Was, du hast den nicht gesehen? Ja, dann.
Den habe ich mir immer aufgespart.
Vielleicht müssen wir mal wirklich eine Folge
ein
machen.
Ein Double Feature.
Ja, vielleicht ein Double Feature. Oder einfach mal eine Folge, bei der wir über richtig schlechte Fortsetzungen sprechen und ob die wirklich so schlecht sind, wie wir das eigentlich so sehen, wie man das so sieht.
Das bin ich gern dabei. Ich habe da ein paar kontroverse Ansichten.
Ja, eben, das können wir machen. Aber Speed 2, ganz ehrlich, das. Ja.
Ich finde ja zum Beispiel Rocky 5 nicht so schlimm, wie alle finden.
Ich auch nicht. Ich auch nicht.
Ach, schau. Ach, dann wird's ja langweilig, wenn wir uns da einig sind.
Nein, wir müssen Rocky.
Ich möchte mal gebasht werden.
Ja, über den Fall springen wir es ja hin. Müssen wir uns mal ein bisschen Gedanken machen über schlechte Fortsetzungen oder vermeintlich schlechte Fortsetzungen und dann mal sehen, was da rauskommt dabei.
Okay, wunderbar.
Speed.
Ey, dann haben wir das ja relativ kompakt heute. Nee, wir sind doch schon wieder bei über einer Stunde.
Ja, das ist okay. Du schneidest dich noch 20 Minuten raus.
Ja, bei meinen ganzen Amps und Co.
Genau, meine Rülps und alles, ja. Sehr schön.
Die lassen wir, das ist doch High-End, High-Quality.
Absolut, absolut. Hey, wir sind heute ein bisschen fahrig. Wir müssen nochmal erwähnen, wer wir sind, woher wir kommen, was wir sonst zu machen. Wir sind der Zach und der Dominik. Wir kennen uns eigentlich überhaupt nicht. Nur vom Liquid Love Filmforum, der Platz, bei dem Freundschaften entstehen. Und daraus entstand später die Website actionfreunde.de. Das ist so ein bisschen die absolute Landingpage für alle Dinge des Actionfilms, die man mal gesehen haben muss. Da findet ihr Reviews, Neuigkeiten, Interviews und natürlich unseren Fratzengeballer-Podcast. Jawohl, wir sind ein Spin-off davon. Und wir würden uns alle sehr, sehr freuen, würdet ihr dem Forum vielleicht mal beitreten, wenn ihr dann auch eine entsprechende Gesprächskultur mitbringt, das ist die andere Sache. Und wenn ihr actionfreunde.de abonniert, das ist wirklich eine richtig tolle Seite, das sind richtig coole Reviewer dahinter, muss sagen, sehr.
Das ist auch die beste Gelegenheit, uns beiden die Meinung zu geigen, wenn ihr etwas ganz furchtbar daneben fandet, was wir im Podcast so gesagt haben.
Ihr könnt es aber auch sonst schreiben auf Instagram, und wie wir heißen, Actionfreunde, schreibt uns einfach an, wir werden entsprechend antworten. Und ja, wir freuen uns auf Kritik und Feedback.
Dann bleibt nur noch zu sagen, dass ich der Sergej gewesen bin. Mountain Ranger Dominik macht jetzt auch Feierabend.
Jawohl.
Berg erklommen. Und wir wünschen euch jetzt dann noch eine schön frostige Actionfilmzeit.
Absolut. Bis bald.
Haut rein und tschüss aus dem Haus. Servus.
Tschüss. Ciao. Woo!